Ein Schriftsteller erinnert sich an seine Kindheit zurück. Da ist er immer wieder in den Dom zum Gottesdienst gegangen. Die Musik dort, die hat ihn bewegt, imponiert, richtig gefallen. Ein Glöckchen hier, die schmetternde Orgel dort, ein Chor, der mit wenig Stimmen beginnt und dann so richtig sich ins Zeug legt, bis schließlich alle singen. Die einzige Störung im Gottesdienst, die er nur schwer ertragen konnte, war die Predigt. Dann war es vorbei mit der Feierlichkeit. Und wie soll ich sagen, naja, nach diesem Halleluja, du begeisterst mich, ist es jetzt soweit. Für einen kurzen Moment habe ich sogar überlegt, ob ich die Predigt heute singen sollte, aber das erspare ich euch lieber. Aber dafür geht es um Musik. Und zwar um Musik, die im Rahmen einer festlichen Einweihung des neu gebauten Tempels in Jerusalem gespielt wurde. Nach 7 Jahren Bauzeit war es soweit. Alles, was Rang und Namen hatte, war bei den Eröffnungsfeierlichkeiten mit dabei. Natürlich der König Salomo, die Fürsten, die Stammesoberhäupter vom Volk. Und eine besondere Rolle hatte auch das Tempelpersonal, die Leviten und die Priester. Sie hatten eine Doppelrolle. Zum einen, ihre erste Rolle war Umzugshelfer, denn das ganze Inventar aus dem provisorischen Tempelzelt, sage ich mal, musste überführt werden in diesen massiven Tempel, der da gerade gebaut wurde. Und sie tragen da die ganzen Geräte und Kunstschätze, die da drinnen sind, unter anderem auch die Bundeslade, das ist diese Truhe, wo die Steintafeln drinnen sind, wo die 10 Gebote draufstehen, die der Mose bekommen hat und die an den Bund mit Gott erinnern. All diese Dinge bringen sie in den neuen Tempel. Und dort ist ihre zweite Rolle, nämlich nicht nur Umzugshelfer, sondern auch die Rolle der Musiker. Wir hören aus dem Predigttext aus dem zweiten Chronikebuch ab Kapitel 5, die Verse 12 bis 14, und wenn ihr wollt, bleibt gerne sitzen. Da hören wir: Danach verließen sie das Heiligtum. Alle Sänger von den Leviten waren in feinstes Leinen gekleidet. Asaf, Heman, Jedutun und ihre Söhne und ihre Brüder waren dabei. Mit Zimbeln, Harfen und Leiern standen sie östlich vom Altar. Bei ihnen waren 120 Priester, die Trompeten bliesen. Die Trompeter und Sänger musizierten mit einer Stimme. Sie lobten und dankten dem Herrn. Sie vereinten Trompeten, Zimbeln und alle Instrumente zu einem Lobgesang für den Herrn. Ja, er, Gott, er ist gut. Für immer bleibt seine Güte bestehen. Im gleichen Moment erfüllte eine Wolke das Haus des Herrn. Und solange diese Wolke da war, konnten die Priester nicht hineingehen und Dienst tun, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel. Soweit die Worte aus der Heiligen Schrift. 120 Priester mit Trompeten, verschiedenen Saiteninstrumenten und Zimbeln. Ich muss da mal googeln, was das ist. Ich kenne das nicht. Also für mich hat das so ausgeschaut wie Triangel für Fortgeschrittene. Also, aber es macht halt so schön Ging. Und dazu noch ein kräftiger Männerchor. Das muss ein ordentliches Spektakel gewesen sein. Ein richtiges Donnerwetter. Was ich aber am spannendsten finde, ist eine kleine Notiz am Rande, die man fast übersieht oder die ich fast übersehen hätte. Nämlich, da heißt es in einem Vers: Die Trompeter und die Sänger musizierten mit einer Stimme. Oder wie Luther es übersetzt, es war so, als wären sie einer gewesen, ganz vereint. Und dann ist mir bewusst geworden, es ist ja nicht schwer, dass eine Horde von Orks Krach macht, aber dass eine Anzahl von Musikern, eine solche Anzahl von Musikern es schafft, wie eine Einheit zu wirken und zu sein, das ist schon eine Leistung. Musik kann enorm verbindend sein, kann Einheit schaffen, erst recht dann, wenn man sich als Mensch darauf einlässt und auf einmal nicht nur sich selber sieht, sondern merkt, was passiert denn da links und rechts von mir? Und dann klingt man sich da ein und wird Teil und man stimmt ein und wird wie eine Stimme. Im Vordergrund steht dann nicht der Einzelne und wie toll er oder sie oder ich bin, sondern dass man Teil von etwas Größerem ist. Der Theologe und Pfarrer Dietrich Bonhoeffer hat einmal über das Singen in der Gemeinde gesagt, dass es eigentlich genügen würde, wenn man einstimmig singt. Und damit meint er, alle singen dieselbe Stimme, also keine schönen zweiten Stimmen, die man dazu zaubert. Und gleichzeitig braucht es streng genommen auch keine Instrumente, denn die könnten ja ablenken. Was für ihn zählt, ist, dass alle dieselben Worte und dieselben Töne singen, denn dann ist die Einheit und die Verbundenheit am größten. Er erklärt auch seine Absicht, und eigentlich ist er fast ein bisschen frech, weil er den Musikern unterstellt, dass es bei Mehrstimmigkeit auch um Eitelkeit gehen kann. Dass jemand sich besonders hervortun will und sagen will, guckt mal, ich schaff's nicht nur Sopran, ich kann auch die Altstimme oder dergleichen. Er sieht eine Gefahr, dass das Gemeinsame, das Einmütige, darunter leidet, wenn so menschliche Befindlichkeiten mit hineinkommen. Darum ist er für den einstimmigen Gesang ganz ohne Instrumente. Er sieht darin eine hohe geistliche Qualität, denn alles, was zählt, ist, dass wir jetzt gemeinsam alle dasselbe machen und uns dabei ganz auf Gott ausrichten und ihn mit unserem Singen ehren, ohne dass wir uns Gedanken machen, wer singt jetzt besser, wer trifft die Töne besser, treffe ich sie überhaupt oder dergleichen. Ich finde, Bonhoeffer schießt da vielleicht einen Tick übers Ziel hinaus, aber er spricht einen guten Punkt an. Wenn wir Gott loben, dann geht es nicht darum, dass wir uns selbst gut darstellen, dass ich als Musiker, als Sänger gut klinge oder dass ich zumindest besser singe als die Person neben mir. Das geistliche Ziel, das ihm wichtig ist, ist, dass die Begegnung mit Gott im Mittelpunkt steht und dann, dass nichts Trennendes zwischen meinen Glaubensgeschwistern und mir ist. Und für Bonhoeffer ist diese größte Einheit eben dann gegeben, wenn wir ohne Instrumente alle das Gleiche singen. Mit reinen Motiven und reinem Herzen. Wie gesagt, den Gedanken finde ich gut und ehrenhaft und trotzdem finde ich, gibt es noch eine andere Seite. Wir hatten ja vor kurzem eine Musikschulung, letztes Wochenende, krass wie die Zeit vergeht, und dort habe ich einen neuen Begriff kennengelernt, nämlich den Begriff Groove. Kennt ihr den? Ja? Genau. Und dort habe ich gelernt, beim Groove zwischen Musikern, da geht es darum, dass unterschiedliche Instrumente und Stimmen beim Musizieren eine gemeinsame Basis finden, einen gemeinsamen Takt, den alle spüren und wo jeder dann zwar sein Ding macht und jeder macht was anderes und trotzdem kommt etwas Gemeinsames raus, im besten Fall eine schöne, harmonische, wohlklingende Sache. Wenn Sänger und Musiker sich an einer gemeinsamen Grundlage orientieren, dann spielt zwar jeder das Seine, ganz unterschiedlich, weil Klavier, Cajon, Gitarre und Stimme sind nun mal unterschiedlich. Aber trotzdem kommt da was Gemeinsames zum Vorschein. Und auch das hat eine große geistliche Qualität. Wenn die Unterschiedlichkeit in den Dienst des Gemeinsamen gestellt wird, dann ist es plötzlich nichts mehr Trennendes, sondern etwas Verbindendes. Und das ist nicht nur in der Musik so. Das ist auch, wenn wir sehen, wie unterschiedlich wir als Persönlichkeiten sind oder wie unterschiedlich unsere Gaben sind. Diese Unterschiedlichkeit kann immer auch zu einer Konkurrenz führen oder zu Neid, Eifersucht. Aber Unterschiedlichkeit muss nicht zur Konkurrenz führen. Unterschiedlichkeit kann auch einen Konsens finden, eine gemeinsame Mitte. Und entscheidend für diese Einheit ist nicht, dass alle 100% dasselbe machen oder dasselbe sind oder dasselbe tun. Entscheidend ist, dass man sich auf dasselbe ausrichtet. Und für uns bedeutet es, dass wir uns ganz konkret auf den Gott in unserer Mitte ausrichten und ihn alleine ehren. Wenn wir unsere Unterschiedlichkeit in diesen gemeinsamen Dienst für Gott stellen, dann ist es hochgeistlich, auch wenn es vielleicht gar nicht so kompliziert klingt. So wie es im Predigttext heißt, die Trompeter und die Sänger musizierten, Klammer auf, für Gott mit einer Stimme. Das zweite und das letzte, was mich am heutigen Predigttext bewegt, ist die Wolke. Wolken kennen wir ja vom Himmel. Wir ärgern uns, wenn Wolken regnen. Wir ärgern uns, wenn Wolken da sind und den Weg zur Sonne versperren. Manche freuen sich, wenn Wolken da sind, weil dann die Sonne nicht so heiß runterbrennt. Aber bei dieser Wolke im Predigttext, da geht es nicht um Wetter. Da geht es einzig und allein um Gottes Gegenwart. Diese Wolke zeigt an, dass Gott da ist. Beim Auszug aus Ägypten, als die Israeliten aus dieser Sklaverei in Ägypten geflohen sind, da wird erzählt, wie eine Wolkensäule vor dem Volk herzieht. Und wenn Mose, und da habe ich mal ein Bild mit dabei, wenn Mose in dieses Zeltheiligtum, in dieses provisorische Zeltheiligtum hineingeht, um Gott zu begegnen, dann ist die Wolke da. Schauen wir, ob es funktioniert. Ah ja, genau. Dann ist da eine Wolke über dem Zelt und alle wissen, jetzt begegnet Gott gerade, oder Mose begegnet Gott. Und jetzt befinden wir uns bei der Einweihung dieses Tempels und auf einmal taucht diese Wolkensäule wieder auf. Bitte nächstes Bild. Oben drüber. Ah ja, vielleicht sieht man es. Oh, der Kontrast ist ein bisschen. Naja, also auf einmal taucht diese Wolke wieder auf und signalisiert, Gott ist da, jetzt mitten unter uns. Mitten während der Eröffnungszeremonie für den neuen Tempel, als die Musiker singen, ja, Gott ist gut, für immer bleibt seine Güte bestehen. Da taucht diese Wolke auf und sagt und signalisiert, die Begegnung mit Gott ist nicht nur bei diesem Zeltheiligtum möglich, sondern Gott wohnt jetzt im richtigen Tempel, unter Anführungszeichen. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllt den Tempel. Genau. Wir können das gerne wieder wegmachen, danke. Das ist vielleicht nur ein kleines Detail, das mich fasziniert an dieser Sache. Aber weil diese Wolke da ist, lesen wir davon, dass die Priester nicht in den Tempel hinein können und ihren Dienst nachgehen. Und ich glaube, dass darin eigentlich eine total heilsame Botschaft, eine geistliche Wahrheit verborgen ist. Wenn wir Gott begegnen und in seine Gegenwart eintauchen, dann zählt plötzlich nicht mehr, wer wir sind und was wir alles leisten, was wir tun und was wir machen. Überspitzt gesagt, vor Gott ist das alles völlig wurscht. Das alltägliche Herumgewusel wird unterbrochen, aber eben auch diese heilige Betriebsamkeit. Und ich frage mich, ob in diesem Moment der Gottesbegegnung dann vielleicht sogar die Instrumente und die Stimmen verstummt sind. Denn das, was für Gott wirklich zählt, ist, dass wir da sind, voll und ganz, mit Kopf, Herz und Verstand in seiner Gegenwart. Und ich glaube, dieser Ort der Anbetung, die kann sogar in vollkommener Stille passieren. Ich möchte uns deswegen zu Folgendem einladen. Wir werden jetzt 3 Lieder am Stück singen und ich möchte euch einladen, dass wir ganz bewusst das als gemeinsames Singen für Gott verstehen. Ganz gleich, ob einstimmig, mehrstimmig oder mit wackeligen Tönen dazwischen. Wichtig ist, dass wir uns mit unserem Herz auf Gott ausrichten und das gemeinsam tun. Und das Zweite ist, neben dem, dass wir Gott in unseren Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellen, dass wir am Ende des 3. Liedes, wo es um Gottes Heiligkeit geht, dass wir dort dann den letzten Ton ausklingen lassen und diese Stille in uns aufnehmen und merken, wir können Gott auch in dieser Stille begegnen. So wie die Priester dort nicht in den Tempel gehen konnten und nichts tun konnten, außer einfach dort zu sein. Das lade ich uns ein, dass wir das tun am Ende von den 3 Liedern, dass wir dann Gott in dieser Stille begegnen und ihn in dieser Stille in unseren Herzen anbeten.